ARD. Von der unscheinbaren Nebenkirche zum Stolz Dresdens. Die Frauenkirche ist in ihren 1000 Jahren Kirchengeschichte so einiges gewesen. Gotteshaus, eine Art St. Peter des Protestantismus, eine schwarze Ruine sowie Antikriegsdenkmal, eine Keimzelle der Dresdner Friedensbewegung und mit dem Wiederaufbau ein Symbol der Versöhnung. Vor 20 Jahren wurde die neue Frauenkirche eingeweiht.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
So, jetzt kann ich endlich mal fragen, was ich schon immer wissen wollte, mich aber nie getraut habe zu fragen, Charlie. Warum heißt denn eigentlich die Frauenkirche Frauenkirche?
Ach, ich glaube, du bist da mit dem Nichtwissen nicht allein. Mir ging es früher auch so.
Ah, okay, keine Kulturbanausin. Ja,
ich dachte wirklich. Ich hatte auch gedacht, Frauenkirche. Eigentlich war es eine Marienkirche und da ist einfach üblich, dass man gesagt hat, unserer lieben Frau Maria, der Mutter Gottes. Und dann ist es verkürzt worden. Also wir kennen ja das Kloster unserer lieben Frauen in Magdeburg oder die Liebfrauenkirche in München. Und in Dresden ist man einfach noch einen Schritt weiter gegangen, hat das Lieb noch weggelassen und sprach dann nur von der Frauenkirche. Und das schon seit sehr langer Zeit. Also ich habe meine Gesprächspartner gefragt, ob sie wissen, seit wann das ist. Und alle haben die Schultern gezuckt und haben aber gesagt, in den Akten für den Neubau der Frauenkirche 1722, 26, also in dieser Zeit, ist immer nur von der Frauenkirche die Rede. Da war das also schon üblich. Das ist aber eine Verkürzung. Also ursprünglich war diese Kirche Maria, der Mutter Gottes, geweiht.
Also dieses Mal also kein besonderer Fall, sondern einfach nur wirklich eine Verkürzung, eine Einbürgerung schon seit Ewigkeiten, kann man ja wirklich sagen. Das ist ja spannend.
Ja, aber das kennt man ja, dass lange Begriffe einfach im Volksmund eingekürzt werden. Ne? Genau. Und wer will schon immer sagen, ja, ich gehe jetzt zum Gottesdienst oder damals zur Heiligen Messe, in die Kirche unserer lieben Mutter Gottes Maria, ist natürlich einfach viel zu lang.
Die Zeit hatten wir nicht.
Also der Trend zur Verkürzung, der war eben auch in früheren Jahrhunderten durchaus üblich.
Aber so wie wir die Frauenkirche heute kennen und wie sie ja ganz besonders und auch einzigartig ist, so sah sie ja nicht immer aus in ihrer langen Geschichte, die ja fast 1000 Jahre schon ist, oder?
Nee, natürlich nicht. Also wenn du sagst, so wie wir sie heute kennen, dann ist sie ganz jung, das sind 20 Jahre, 2005 die Neueinweihung der Kirche in den historischen Formen der barocken Kirche, die ab 1726 errichtet wurde. Und vom Vorgängerbau gibt es noch ein paar Stiche, aber das war's. Also da ist jetzt auch nichts zu sehen. Ist anders als bei anderen Kirchen, die immer wieder umgebaut wurden, wo man sagt, ja, da am Westchor oder dort findet sich noch die romanischen Teile. Das ist in der Frauenkirche eigentlich nicht der Fall.
Eine ganz bewegende Geschichte vor allen Dingen von der Frauenkirche. Ich habe es ja schon so ein bisschen angesprochen, was für eine Symbolkraft sie auch hat, welche Wirkung, ja, welche Aufgabe in einer gewissen Weise sie auch hatte. Eine sehr bewegte Geschichte und ich würde sagen, Charlie, da hören wir doch jetzt mal gleich rein in dein Feature, also von Charlie Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Ausgerechnet die Kirche will keine Kirche. Als am symbolträchtigen 13. Februar 1990, 45 Jahre nach der Zerstörung Dresdens, der Ruf nach dem Wiederaufbau der Frauenkirche ertönt, da ist die sächsische Landeskirche wenig begeistert, erinnert sich Hans-Joachim Jäger, einer der Initiatoren.
Gern wird gesagt, da erfuhren wir große Unterstützung. Aber der Widerspruch war viel, viel größer. Und es war seitens unserer Landeskirche durch Herrn Dr. Imels, den Stellvertreter des Bischofs, deutlich gemacht, dass das, was wir vorhaben, nicht im Sinne der Landeskirche sei.
Nachvollziehbar. Es gibt keine Frauenkirchgemeinde mehr, aber mehr als genügend Kirchen für die wenigen Gläubigen. Das knappe Geld soll besser in den Erhalt der Existierenden fließen als in einen Neubau. Außerdem, die zerstörte Frauenkirche ist ein Antikriegsmahnmal, wie auch die Ruinen von St. Alban in Köln und der hannoverschen Ägidienkirche.
Es sollte die Ruine, das Mahnmal seit 1966, doch erhalten bleiben, auch im Bewusstsein, dass die umgebende Bebauung wieder einmal wachsen wird. Das konnte ich mir zum Beispiel aus einem privaten Baugeschäft kommen nicht vorstellen, dass das gut sein wird. Zumal ich zuvor immer wieder in Vorträgen darauf aufmerksam gemacht hatte, welche Bedeutung dieser Kirchbau für Dresden gehabt hat. Mir war sehr wohl bewusst, an dieser Stelle 1000 Jahre Kirchengeschichte, das kann man nicht in Trümmern liegen lassen.
Wenig, fast gar nichts ist über diese Kirche bekannt, sagt Professor Joachim Schneider, Direktor des Instituts für sächsische Geschichte und Volkskunde.
Im Mittelalter gab es schon eine Frauenkirche. Es gab einen ersten Bau, von dem man fast gar nichts weiß, noch aus der romanischen Zeit. Da weiß man gar nicht, wie die aussah. Es gab eine gotische Kirche, eine gotische Hallenkirche im 14., 15. Jahrhundert. Die stand dann lange, eben bis ins 18. Jahrhundert. Es war eine Filialkirche der Kreuzkirche und stand lange bis ins 16. Jahrhundert hinein, als in Dresden die neuen großen Befestigungen angelegt wurden, eigentlich in der Vorstadt, außerhalb der Mauern. Das war die alte gotische Frauenkirche.
Eine unscheinbare und unbedeutende Nebenkirche also. Handwerker, Krämer und die Bauern von Klotsche oder Poppitz beten in ihr. Um 1700 wird das zunehmend zum Problem. Die Kirche ist baufällig, Dachziegel stürzen herunter, Teile des Kirchenschiffs werden wegen Einsturzgefahr gesperrt. Ein Neubau muss her. Einer, der gar nichts mit der evangelischen Kirche am Kurhut hat, ist August der Starke. Seit ihm die polnische Königskrone eine Messe wert war, ist er Katholik. Auch wenn ihm Macht und Mätressen wichtiger sind als Messen, mischt er sich in den geplanten evangelischen Kirchenneubau ein.
Da gibt es schon Pläne aus den 1710er Jahren eines Architekten, der im Auftrag des Kurfürsten tätig war, der Pläne entwarf für diesen Platz, einschließlich einer neuen Frauenkirche, auch schon mit einem Zentralbau und Ersatz für diese unansehnlich gewordene Kirche aus dem Spätmittelalter.
Von einem höfischen Architekten lässt sich das evangelische Stadtbürgertum aber keine neue Kirche bauen. Der Rat beauftragt seinen Ratszimmermeister George Beer. 1722 legt er seine ersten Pläne vor.
Der Beer hat ja immer vehement an dieser Ost-West-Ausrichtung festgehalten. Wie eine klassische Kirche ist, Chor im Osten und im Westen, da wollte er zunächst eine Zweiturmfassade machen, also eine Westturmfassade.
Erzählt Thorsten Remus vom Landesamt für Denkmalpflege. Nur stoßen Beers Ideen auf überhaupt keine Gegenliebe bei August. Der will für seine Residenz einen repräsentativen Bau. Sein Oberhofmarschall Wackerbart weist die Pläne zurück und lässt Beer die Entwürfe von Hofarchitekt Knöfel zukommen. Eine Kirche mit Kuppel.
Ne, weil es architektonisch einfach schöner aussieht. Weil eben auch so gewesen sein soll, dass der Kurfürst wohl gesagt hat, naja, zu Wackerbart, er möge doch mal ein bisschen drauf gucken, was der Bär da so macht, dass das hier nicht so eine architektonische Peinlichkeit wird vor seinem Schloss. Ne? Das soll doch schon ein bisschen nach was aussehen. Und da gehörte eben auch die Kuppelform dazu.
Das Ergebnis der städtisch-höfischen Diskussionen ist ein einzigartiger Bau in der Form eines griechischen Kreuzes. Mit vier Treppentürmen an den Ecken, gekrönt von einer hohen Kuppel. Wobei Beer die Dachbekrönung nie als Kuppel bezeichnet, sondern immer von einem Turm spricht. Musik. 1726 beginnen die Dresdner, ihre alte Frauenkirche abzureißen und parallel dazu die neue hochzuziehen. Beers Pläne sind zwar vom Hof abgenickt, aber trotzdem muss ständig neu und umgeplant werden, kommen neue Wünsche hinzu. Fortwährend wird improvisiert. Und dann noch das leidige Geld. Der starke August will zwar einen anspruchsvollen, seine Residenz schmückenden Neubau, aber dafür Taler oder auch nur Groschen auszugeben, kommt ihm nicht in den Sinn.
Der Bär ist ja immer als Bittsteller dorthin und hat erzählt so und so. Und da war jetzt eben so das Entgegenkommen des Kurfürstens. Na gut, ihr dürft die Steine, die ja billiger sind, die paar Leute, das fällt nicht ins Gewicht mehr, zur Hoftaxe kaufen.
Ein Entgegenkommen mit Folgen. George Bär plant ursprünglich eine hölzerne Kuppel, beschlagen mit Kupferblech. Die Bretter dafür liegen schon auf dem Bauplatz, als der Kurfürst das Vorhaben stoppt. So erzählt es zumindest die Überlieferung, sagt Thorsten Remus.
Es gibt wichtigere Dinge für Kupfer, als auf die Kirchen zu legen. Man kann schöne Kanonen draus gießen. Ich kann das jetzt nochmal so wiederholen, ob das jetzt wirklich so stimmt. Ich war nicht dabei, aber das hört man ja immer wieder. Klingt eigentlich ganz gut, kann man sich auch vorstellen. Und somit war die Holzkuppel gestorben.
Dafür gibt August die Sandsteine billiger her. Bär muss umplanen, statt Holz den schwereren Stein verwenden und bekommt damit ein statisches Problem.
Und da gab es natürlich so Lastabtragungsprobleme. Pyramidal nach außen sollten die Kräfte abgeleitet werden. Das war so dieser Denkprozess. Pyramide. Bär kam ja aus dem Erzgebirge. Und das klappt im Holzbau. Wenn ich 6, 7, 8 Stangen eben als Pyramide hinstelle, kann die Kraft dort nur langlaufen, weil dort die Stangen sind. Habe ich aber massiv was aus Stein gebaut, weiß ich nicht, wie die Kräfte so laufen. Also damals gleich gar nicht. Das sieht man heute, wo die Risse langgehen. Und die sind ja auch damals schon während des Baus. Und der Riss ist der beste Verbündete des Statikers. Man sieht, wo die Kräfte langgehen oder nicht langgehen. Ne?
Die Pfeiler werden verstärkt und große schmiedeeiserne Ketten als Anker eingezogen, die den Bau zusammenhalten. Die Vollendung der Frauenkirche erlebt George Bär nicht mehr. Er stirbt an Auszehrung 1738, 5 Jahre vor der Weihe seiner barocken Kirche.
Die Predigten, die so rund um die Frauenkirche überliefert sind, bei dieser Grundsteinlegung und auch der Weihe, die sind schon sehr anspruchsvoll auch. Dresden wird mit Zion, Jerusalem verglichen, selbstverständlich aus protestantischer Perspektive, in protestantischer Deutung. Es wird auch mal gesagt, wir haben eine schöne neue Kirche, aber hier findet kein Theater statt. Das kann nur ein Seitenhieb eben auf den katholischen Ritus sein. Wir machen es ja anders. Die Kirche ist ja auch so von Bär schon so gedacht, mit der Kanzel im Zentrum und der Ausrichtung auch der Zuhörerbänke, so die Gemeinde zusammenzufassen in diesem Rund mit der Kanzel im Mittelpunkt. Das sind alles schon so Zeichen, die natürlich ganz bewusst gewählt waren.
Die Frauenkirche ist zwar bis weit ins 19. Jahrhundert hinein weiterhin nur eine Nebenkirche der Kreuzkirche, läuft ihr aber den Rang ab. In der bildenden Kunst, wichtiger noch in der öffentlichen Wahrnehmung und Deutung, die sie zu einem Sankt Peter des Protestantismus stilisiert, sie also auf eine Stufe mit dem römischen Petersdom stellt. Hitlers deutsche Christen bezeichnen sie tatsächlich als Dom, bis der von ihnen entfesselte Krieg nach Dresden heimkehrt und auch die Frauenkirche zerstört.
Als ich am Donnerstag, den 15. Februar gegen 11 Uhr beim Hineinkommen in die tote Stadt in dem milchigen Nebel die Domkuppel suchte, sah ich zu meinem Schreck ins Leere.
Schreibt Kirchenoberinspektor Hermann Weinert in seinen Erinnerungen an die Bombenangriffe und das Ende der Bärschen Frauenkirche.
Bereits eine Stunde vorher war meine Frau auf der Suche nach mir Zeugin dieser Tragödie gewesen, als nach anfänglichem leisen Knistern die Kuppel langsam in sich zusammensank und dann mit einem ungeheuren Knall die Außenwände der Kirche barsten und eine nachtschwarze Staubwolke die Umgebung erfüllte.
»1947 wird bereits aufgerufen zu spenden für den kirchlichen Wiederaufbau. Es ist 1948 eine erste Entrümmerung durchgeführt worden mit der Maßgabe, dass man die Ruinenteile sicherstellt, kennzeichnet, nummeriert«,
erzählt Hans-Joachim Jäger. Es kommt zu keinem Wiederaufbau. Im Gegenteil. Es mehren sich Stimmen, die Ruine komplett abzureißen und Platz zu schaffen für dringend benötigte Wohnungen. Dresdens charismatischer und umtriebiger oberster Denkmalpfleger Hans Nadler verhindert es.
Er hat nämlich unter Mitarbeitern die Kosten der Trümmerbeseitigung ermitteln lassen und die Kosten von Wohnungsbau ermitteln lassen. Und so konnte er argumentieren und darlegen, dass wenn man jetzt diese Ruine wegräumt, so und so viele tausend Wohnungen nicht bauen kann. Und zum Weiteren war, wie kann man noch diese politischen Kräfte, ich sag mal, begeistern davon, dass das ein Mahnmal ist, an Lidice erinnert, wo SS die Dorfbewohner erschossen haben. Und er schlug vor, dass doch der Trümmerberg mit Rosen umpflanzt wird und damit die roten Rosen den Schutz des Trümmerberges bilden.
So steht die schwarze Ruine der Frauenkirche weiterhin einsam auf dem leeren Neumarkt und wird zu einer Keimzelle der Dresdner Friedensbewegung. Jugendliche treffen sich hier ab 1982 alljährlich am Abend des 13. Februar, um der Zerstörung zu gedenken und Frieden zu fordern. Und am 19. Dezember 1989 steht Bundeskanzler Helmut Kohl vor der Ruine und hört, wie Zehntausende Dresdner »Wir sind ein Volk« und »Deutschland, einig Vaterland« rufen. Noch bevor Deutschland einig Vaterland ist, ertönt der Ruf aus Dresden, der Ruf nach dem Wiederaufbau der Frauenkirche.
Die, die sich da in dieser Bürgerinitiative zusammengefunden hatten, kamen mit dem gleichen Willen, uns einte der Wille, den Wiederaufbau, den Aufbau dieser Kirche, dieses Gotteshauses, doch irgendwo anzugehen, anzuschieben, in Bewegung zu setzen. In der Einzelheit wussten wir noch nicht alle Details. Wir wussten aber sehr wohl, für uns, die Kollegen, Bauingenieure und Architekten, was es für Widersprüche seitens gerade der Denkmalpfleger aus den Altbundesländern gegeben hat und kannten sehr wohl auch die Position der Landeskirche.
Ein Wiederaufbau kriegszerstörter Gebäude ist für die westdeutschen Denkmalpfleger ein No-Go und steht auch im Widerspruch zur international akzeptierten Denkmalpflegecharta von Venedig, die keine Rekonstruktion vorsieht. Da auch die sächsische Kirche keine neue Frauenkirche braucht, viele Dresdner in der Umbruchssituation andere Sorgen haben, stehen die Chancen für einen Wiederaufbau schlecht. In dieser Situation bewahrheitet sich der Satz, dass Männer Geschichte machen.
Beeindruckend ist am 3. April der Geburtstag des Bundeskanzlers Dr. Helmut Kohl, der aufgefordert hatte, seine Gäste anstatt Blumen doch für die Bürgerinitiative zum Aufbau der Frauenkirche Dresden zu spenden. Das war 3. April 1990. Also genau nach unserem Aufruf. Und das war ein wichtiges Signal, auch ein wichtiger Moment beim Spendensammeln und im Sinne von Öffentlichkeitswirksamkeit zu erreichen.
Star-Trompeter Ludwig Güttler veranstaltet Benefizkonzerte. Medizin-Nobelpreisträger Günter Blobel stiftet das Preisgeld. Über 1 Million Menschen spenden. 2 Euro oder 7 Millionen. Benefizkonzerte, Spendengalas, eine Gedenkmünze oder Uhren mit kleinen Steinen der Frauenkirche im Zifferblatt bringen über 100 Millionen Euro für den Wiederaufbau zusammen. Doch was soll da eigentlich wieder aufgebaut werden? Und wie?
Naja, es hieß ja Wiederaufbau der Frauenkirche nach Plänen George Beers unter Verwendung von maximalem Altmaterial. Man hatte den Anspruch, so viel wie es geht, Sandstein wiederzuverwenden. So, das Glück war ja, dass die Frauenkirche ja noch so, wie sie 1945 eingestürzt ist, ja liegen blieb. Was ich besonders gut fand, war, dass man eben nicht davon ausgeht, nur das äußere Erscheinungsbild entstehen zu lassen, nach den bärischen Ideen, nach dem Bestand, wie es war, wie man es auch von Fotos her kannte, sondern auch, ich habe es immer genannt, so für mich so die innere Wahrheit. Das heißt, dass das Gebäude auch in seiner Struktur, in seinen Wesensmerkmalen nach den Plänen von Bär auch gebaut werden soll.
Thorsten Remus kommt gerade vom Studium, als er mit der archäologischen Enttrümmerung der Frauenkirche beauftragt wird. Das heißt, aus der höchsten Erhebung Dresdens, dem 15 Meter hohen Schuttberg, mit Spatel und Pinsel, mit Hacke und Kran alle noch brauchbaren Steine herauszusuchen und dann herauszufinden, an welcher Stelle sie einst saßen.
Haben wir uns die Steine angeguckt, soweit wir sie uns angucken konnten. Also die wiegen ja auch ein bisschen was. Und dann haben wir, oder in dem Falle ich, habe dann zugeordnet, wo kommt der Stein her. Erstmal vor Ort skizziert, Maße grob genommen und dann war ja alles noch analog. Ist ja nichts digital passiert. Wirklich über markante Gegebenheiten des Steines festzustellen, wo kommt er her? Zum Beispiel ist es ein Wandstein, ist es ein Kuppelstein, wenn ich denn die Oberfläche gesehen habe, also sprich die sichtbare Oberfläche, die ehemals sichtbare Oberfläche. Und dann haben wir ja immens viele Fotos gehabt, Plattenaufnahmen, also von vor 45, aus dem 19. Jahrhundert noch zum Teil. Und dann hat man anhand der Merkmale, sei es eine Ausbesserung, sei es eine Halterung von einem Blitzableiter, sei es irgendwelche Schädigung am Stein, wie so ein Fingerabdruck, ne? Dann anhand der Fotos zu finden und dann auch entsprechend zuzuordnen.
In großen Stahlgerüsten lagern die wiederverwertbaren Steine auf dem Neumarkt. Jeder mit einer Nummer und per Hand auf den Plänen eingezeichnet, wo er wieder hinkommen soll.
Da hatten wir wirklich Pläne, richtig klassisch. Da gab es ein Messzelt, also die wurden dann ausgedruckt im Maßstab 1:50. Und dann haben wir die Steine dann eingemalt.
Als Denkmalpfleger hat Thorsten Remus den Wiederaufbau die kompletten 12 Jahre begleitet. Über 2/3 besteht die neue Frauenkirche aus den Steinen der Alten, schätzt er. Und er hat gelernt, wie Bär improvisieren musste, wie wenig der Bau trotz aller Akten und Zeichnungen wirklich durchgeplant war.
Oder diese Emporen, die sogenannte 4. oder 5. Empore, je nachdem wie man zählt, so eine Art Schwalbennest, die jetzt auf der Nord-, Süd- und Westseite ganz oben hängen unter diesen riesen Kuppeln, also unter dem Kuppelanlauf. Da denkt auch jeder, das ist geplant. Nein, da hat der Bär einfach die Emporen durchgezogen und dann gab es eine Ratssitzung und dann wurde der Bär in Anwesenheit vom Wackerbart, da hat man ihn ja immer als Handwerker ja nur in der dritten Person angesprochen, nie direkt, ob er sich denn wo überlegt hatte, so wie er es geplant hat oder zum Teil schon ausgeführt, dass denn da kein Licht ins Kircheninnere kommt, weil die Emporen doch vor den Fenstern lang gehen. Und da hat er eine Lösung finden müssen. Was hat er gemacht? Da die Plätze ja verkauft waren und er musste ja auf eine bestimmte Sitzanzahl kommen, weil der Erlös ja für den Aufbau ja eingeplant war, hat er kurzerhand gedanklich die Emporen geschnitten und hat einfach das, was er rausgeschnitten hat, auf Breite der Fenster einfach nach oben gesetzt. Wo jetzt jeder denkt, oh, das ist toll, das gehört so hin. Nee, das ist. Und das hat man erst beim Wiederaufbau dann gemerkt, dass man dann die Emporenfelder und überhaupt das alles so im Detail sich angeguckt hat, anhand von alten Fotos, dass das irgendwie nicht stimmt, dass das irgendwie eher gebastelt wirkt, ne? Was man natürlich nicht so sagen darf, Bär hat nicht gebastelt, aber es kam manchmal schon so vor, dass er dann eben, oh, jetzt habe ich das übrig, jetzt setze ich das oben ein. Manchmal zum Teil fast 1:1. Das, was er dort rausgeschnitten hat, weil es schon da war, hat er dann irgendwie dann oben eingebaut, hat die Ornamentik entsprechend so hin, ich sage es mal auf Deutsch, hingewurstet, ne? Und das haben wir auch wieder so gebaut. Der Laie merkt es nicht, aber ist halt so.
Je weiter der Bau voranschreitet, desto mehr Gefallen finden die Dresdner an der Idee. Sind anfangs noch 90% gegen den Wiederaufbau der Frauenkirche, begeistern sich 2 Jahre später schon 40% dafür. Wichtig sei da auch ein symbolischer Akt gewesen, meint Hans-Joachim Jäger. Die Stadtverordneten beschließen 1992, dass die Stadt dem Förderverein beitritt und den Bau auch finanziell unterstützt. Aus dem privaten Projekt des Wiederaufbaus wird damit ein öffentliches, was vor allem aus dem angelsächsischen Raum Spenden sprudeln lässt.
Das war beispielsweise in den englischsprachigen Raum im Selbstverständnis dort Bürgerengagement, die Zentrale, die Stadtverordneten, die Gewählten beschließen so etwas, das müssen wir unterstützen. Und da ist es dann möglich geworden, ganz speziell mit Amerika ins Gespräch zu kommen, mit den Briten ins Gespräch zu kommen. Und es konnten dann Fördervereine eben in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien gegründet werden.
Der Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche wird zu einem internationalen Projekt. Spenden kommen auch aus Japan, Chile und Südafrika. Der Sohn eines englischen Bomberpiloten, der an der Zerstörung Dresdens beteiligt gewesen ist, fertigt das neue Turmkreuz, finanziert vom britischen Dresden Trust. Und es ist ein deutsch-deutsches Projekt in jenen Jahren, da man sich sonst allzu oft nur als Besserwessi und Jammerossi wahrnimmt. Der Wiederaufbau der Frauenkirche vereint neue und alte Bundesländer. Atheisten und Christen spenden und arbeiten zusammen. Am 30. Oktober 2005 ist es geschafft. Die Frauenkirche wird wieder geweiht. Die einstigen Kriegsgegner und die Deutschen aus Ost und West singen und beten gemeinsam unter der markanten Kuppel der Bärschen Frauenkirche.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Ein Herz für Dresden, 20 Jahre neue Frauenkirche. Charlie, so eine Kirche, ne, wenn die zerstört wird und wieder aufgebaut wird, also so ein Wiederaufbau, dass das wirklich auch die Leute bewegt in ihren Herzen, in ihrem Sein, dass da wirklich von überall her auch Gelder gesammelt werden können. Also das ist ja was einem ja auch bei Notre Dame so aufgefallen ist nach diesem verheerenden Brand, ne? Und ich finde es auch spannend bei der Frauenkirche, vor allen Dingen, weil das ja so viele Jahre später immer noch funktioniert hat, dass die Leute gesagt haben, ich möchte dafür spenden. Ich möchte, dass diese Kirche wieder aufgebaut wird, obwohl sie so lange vielleicht einfach auch Ruine oder halt Antikriegsmahnmal war.
Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Leistung der Zivilgesellschaft, der Dresdner Stadtgesellschaft vor allem. Wobei es ja auch nicht von Anfang an war. Ich glaube, das gibt da einen kleinen Unterschied zu Notre Dame.
Natürlich.
Da war es von Anfang an klar, wir bauen die wieder auf. In Dresden, diese 45 Jahre, die dazwischen lagen, samt zunehmender Säkularisierung natürlich, da war es erstmal ja, das hat ja auch der Hans-Joachim Jäger gesagt, da war die Begeisterung zunächst nicht so groß. Aber trotzdem, ich muss sagen, als damals die ersten Vorschläge kamen und dieser Ruf aus Dresden, dachte ich, oh, die spinnen die Dresdner. Gibt doch andere Probleme. Also ich fand auch das Mahnmal einfach eindrucksvoll, diese Ruine dort auf diesem leeren Platz. Aber je öfter ich mich mit Dresdnern unterhalten habe, desto mehr habe ich gemerkt, für die Dresdner war es einfach wirklich wichtig und wirklich ein Herzensanliegen. Und heute, sage ich auch, ist schon eindrucksvoller Bau, wenn man dort durch Dresden geht.
Ich meine, natürlich ist es ja auch der Unterschied gewesen, dass bei Notre Dame dieser Brand einfach war in unserer Zeit, wo man das Gefühl hat, da ist all die Jahrhunderte quasi nichts wirklich Gefährliches passiert. Und jetzt quasi das und dann vor allen Augen, die Bilder gingen ja durch die ganze Welt in unserer vernetzten Gesellschaft. Also das ist natürlich nochmal was anderes als jetzt in so einem Kriegskontext, nicht wahr? Und wie du auch sagst, dieses Mahnmal, es war einfach unglaublich beeindruckend. Es ist ja dann auch eine Entscheidung als Gesellschaft, dass man sagt, erinnern wir daran, was macht jetzt so ein Wiederaufbau, ne? Wenn wir an Berlin denken und da ist ja die Gedächtniskirche, da überlegt man ja eigentlich nicht, das wieder aufzubauen, ne? Also deshalb verstehe ich, dass das ganz andere Argumente vielleicht auch gab, die im Raum stehen und wie du sagst, aber als Dresdner, Dresdnerin hat man da ein ganz anderes Herz zu oder ich meine vielleicht auch ja über die Landesgrenzen hinaus, wenn wir an die Geschichten denken, dass wer dafür ja auch gespendet hat, ne? Vielleicht aus Großbritannien.
Ja, nicht wahr? Ja. Und weil du Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche sagst, ist schon spannend. Es sind drei unterschiedliche Konzepte, kann man sagen, wie man mit solchen kriegszerstörten Ruinen umgeht. Dresden hat sich nach langer Zeit entschieden für den Wiederaufbau. Berlin hat einen Neubau daneben gesetzt. Und Leipzig mit der gesprengten Paulinerkirche auch ein Neubau, der in den Formen nur an den Moment der Sprengung erinnert und an die Form auch der Paulinerkirche. Also ganz unterschiedliche Konzepte haben, finde ich, alle ihre Berechtigung. Ja, Dresden wollte eben das historische Herz Dresdens wiederhaben. Gehörte natürlich auch der Kontext Schlossaufbau dazu. Ne? Jetzt ist Dresden so ein bisschen wieder, wie es mal vor 300 Jahren war, zu Augustzeiten.
Wunderschön.
Man sieht,
wunderschön.
Es ist schön und man sieht ja auch, wie es Touristen anlockt. Jenseits der Denkmalsdiskussion, finde ich, es ist schon vernünftig gewesen, das zu machen. Und in anderen Städten, Warschau, das völlig kriegszerstört war, hat sich wieder aufgebaut. Krakau genauso in Polen. Mhm. Man wollte das historische Herz wiederhaben in Krakau und Polen. Und da gab es die Diskussion nicht. Und ich finde auch Dresden, ja, es war berechtigt, das so zu machen.
Ich finde auch einfach spannend, wie der Denkmalpfleger Thorsten Remus einfach vorgegangen ist für diesen Wiederaufbau. Also wirklich, also zwar 12 Jahre hat er den ja begleitet, aber halt auch, dass wirklich diese Frauenkirche aus über 2/3 aus alten Steinen quasi geschätzt besteht, das finde ich auch unglaublich beeindruckend, mit dieser alten Materie zu arbeiten. Und dass das möglich ist. Und das ist ja in einer gewissen Weise, webt man ja dann auch wieder Geschichte ein und baut damit auf. Also das fand ich interessant. Und dass er da ja auch wirklich improvisieren musste, wie halt der George Bär, halt nicht Holzkonstruktionen verwenden durfte. Das fand ich auch spannend.
Ja, ja, also da habe ich vieles gelernt. Also ich habe ja natürlich während der Zeit des Wiederaufbaus, wenn man dann über den Platz gegangen ist, man sah die großen Regale, wo dann die Steine drin lagen oder so. Aber was dahinter stand, wie schwierig das war, rauszukriegen, wo ist welcher Stein und wie akribisch die da vorgegangen sind, um rauszufinden, wo kommt das her, was war das, wie hat er eigentlich gebaut. Das ist schon spannend. Und die hat natürlich das große Glück, dass die Frauenkirche 1920 bis 40 saniert wurde. Und da hunderte Fotos oder tausende Fotos gemacht wurden und vermessen wurde. Und diese ganzen Akten haben sich zum Glück erhalten. Also man konnte darauf zurückgreifen. Und dadurch hatten die einfach ein genaues Wissen, wo was war. Und konnten dann eben rekonstruieren, aha, dieser Stein ist von dort, dieser Stein ist von dort. Und da der Platz eben auch nicht beräumt war, sondern so, wie die Frauenkirche zusammengestürzt war, da lag, war es dann ziemlich klar, aha, das muss ein Stein vom Westturm sein, wenn der zusammengeknackt ist. Das muss Osten, das muss Süden sein. Also da waren auch ein paar Glückspunkte dabei. Aber ansonsten ist das schon wirklich eine Wahnsinnsaufgabe. 2/3, ich bin auch überrascht über die Zahl, weil wenn man davor steht, sieht man viele an der äußeren Fassade den hellen Sandstein, also die neuen. Aber auch da, und das war eben auch schwierig, dann die Steinmetze dazu zu bringen, die Oberfläche so zu machen, wie es vor 300 Jahren, weil die gesagt haben, das können wir doch, kriegen wir doch jetzt viel besser hin. Aber ja, man wollte natürlich das Historische wieder haben.
Ja, das eine ist, das kriegen wir vielleicht viel besser hin, aber auf der anderen Seite, man darf ja nicht vergessen, dass ein Bild, wie wir eigentlich Kirchen heutzutage halt in unseren Stadtbildern sehen, ist ja natürlich mit den Spuren der Jahrhunderte, nicht wahr? Also deshalb wirkt es natürlich immer ein bisschen seltsam, wenn man dann was Frisches in einer gewissen Weise hat, ne? Was ich noch spannend fand, ich würde gerne auf diesen Anfang quasi gucken, ins Jahr, ja, wenn wir sagen, vielleicht ja ins 18. Jahrhundert, also 1722, gibt es die ersten Pläne, die vorgelegt werden. Aber das ist ja das, wo sie quasi zum ersten Mal so umgebaut wird, so wie wir sie dann heute kennen. Und ich fand es so spannend, dass es ja dann doch Diskussionen gab, welcher Architekt das machen darf. Also ein höfischer oder halt, dann kam es ja zu diesem Ratszimmermeister George Bär. Und ich hatte mich gefragt, hatte denn die Kirche damals nicht einfach überhaupt, sag ich mal, sowieso das Sagen darüber? Also dass überhaupt eine Frage kam, dass eventuell ein höfischer Architekt das macht? Hätte ich gedacht, dass es eine klare Sache ist, dass es von der Kirche auskommt, dass die entscheiden, wer sowas aufbaut.
Naja, es war eine ganz schwierige Situation. August der Starke war wenige Jahre vorher zum katholischen Glauben übergetreten, um König von Polen werden zu können. Mhm. So, und das stieß natürlich bei seinen Untertanen auf Entsetzen und Ablehnung. Jetzt hatten die das Problem, wir brauchen eine neue Kirche. Es war der Wunsch der Stadtgesellschaft oder der Zwang der Stadtgesellschaft, wir brauchen die neue Kirche. Andererseits war natürlich Dresden Residenz. Sie konnten nicht so ganz freihändig agieren, wie das in Leipzig zum Beispiel der Fall gewesen wäre. Wenn man da die Stadtgesellschaft gesagt hat, oh, wir wollen jetzt die Thomaskirche abreißen und uns eine neue hinbauen. Ja, wenn das Geld da ist, dann hätten die das machen können. Da hätten die keinen Herrn fragen müssen. Aber in der Residenz hat natürlich der Herrscher das Sagen. Einerseits. Andererseits, es ist eine städtische Kirche, es ist nicht die Hofkirche gewesen. Das musste ausgehandelt werden. Und George Bär hat eben einen Entwurf gemacht, der sich traditionell orientiert hat. Und dann hat August gesagt, beziehungsweise der Wackerbart als sein Oberhofmeister, nee, das ist nicht repräsentativ genug. Und hat dann die Entwürfe von dem Knöfel mal vorgelegt und hat gesagt, so stellen wir uns das vor. Weil August hat einen Zwinger in der Zeit gebaut. Also Dresden, wie wir es heute kennen, sind ja im großen Teil Bauten von August dem Starken. Und er wollte was Repräsentatives. Und da wollte er natürlich nicht eine 0815-Kirche, sag ich mal salopp.
Genau, der wollte eine Ansage machen.
Der wollte schon was Eindruck macht. So. Und August hat ja wirklich was von Architektur verstanden. Also es gibt eine ganze Reihe von Zeichnungen, auch für, gerade für einen Zwinger, die August eigenhändig gemacht hat oder sich eingemischt hat. Das, der war nicht dilettant, der hat wirklich was verstanden. Und der hat gesagt, nee, so nicht. Und dann kam es zu dem Entwurf, also die Vorlage, was Knöfel gemacht hat, die Idee, sozusagen ein Zentralbau mit Kuppel. Und George Bär hat die dann aufgegriffen und hat auf der Basis dann seinen eigenen Entwurf gemacht. Und dann gab es ja immer noch die Diskussion, wie was, also August, der wollte zum Beispiel auch so eine Art wie Baldachin auf einer Seite, wo er mit einer Kutsche vorfahren kann, wo das ganz repräsentativ, wo die höfische Gesellschaft rein. Genau das hat man verhindert in Dresden. Das wollte man nicht.
Ah, ja.
Ja, es gab ja noch keine katholische Hofkirche. Also so Dresden wie jetzt Schloss und daneben die Hofkirche, die existierte ja noch nicht. Und August und alle, die mit ihm katholisch geworden sind, hatten das Problem, sie haben keine Kirche.
Oh.
Und die Dresdner Bürger hatten jetzt aber die Angst, wenn wir uns da eine schöne Kirche hinbauen, dann sagt August, sorry, ich mache dort meinen katholischen Gottesdienst. Und dass das so eine Art Simultankirche wird, also wie in Bautzen, wo der Dom von Katholiken und Protestanten gleichzeitig, nicht gleichzeitig natürlich nicht, aber parallel genutzt wurde. Ne? Und da hatten die Dresdner Bürger Angst und haben das versucht zu verhindern. Unter anderem gehörte dazu, dass sie eben nicht so eine repräsentative Anträge gemacht haben, wo man vorfahren kann mit der Kutsche und reinschreitet. Dazu gehörte aber auch, dass sie die alte Kirche nicht abgerissen haben auf einen Schlag und dann neu gebaut haben, sondern ein Stück abgerissen, ein Stück neu gebaut, ein Stück abgerissen, ein Stück neu gebaut, dass die Kirche sozusagen immer Existenz war und nie so eine Art Nullpunkt gab, wo August sagen konnte, gibt ja gar keine Kirche und die neue Kirche, das machen wir jetzt mal als Simultankirche. Also die haben das
sehr ganz strategisch. Schön,
sehr strategisch und auch nochmal die Kosten mit, natürlich, wenn man abreißt und hat einen Platz, den man sagen bei Null beginnen kann, ist natürlich einfacher zu bauen, als wenn man Stück für Stück baut und abreißt und wieder was Neues baut. Aber sie sind so vorgegangen aus der Angst, dass August sich die Kirche unter Nagel reißt.
Also wenn du das so erzählst, habe ich ja wirklich Lust, das auch als Serie anzugucken. Da kann man doch reißerisch, ein bisschen historisch ungenau, kann man doch da ein paar schöne Sachen irgendwie, da sind doch bestimmt Intrigen im Spiel, das kann man sich doch irgendwie, also ich würde das gerne angucken als auch Fernsehserie, wenn man
kann
das so
man,
hört,
kann man
oder?
Seine Fantasie ein bisschen walten lassen.
Genau.
Aber letztlich, glaube ich, haben, also so haben es mir alle meine Gesprächspartner erzählt, mit Knöfel, mit Wackerbart und George Bär. Es gab immer Diskussionen natürlich, aber das ist ja bei jedem Bau so, zwischen Bauherr und Architekten. Und man hat sich dann immer auf irgendwas geeinigt. Nicht unbedingt, also mit der Idee, wir machen das jetzt mal steinern, weil das ist billiger. Nicht unbedingt zum Vorteil der Frauenkirche.
Hm.
Also Thorsten Remus hat gesagt, das erste Überschallflugzeug über Dresden, dass da die Schallmauer durchbricht und es gibt eine Erschütterung, dann wäre die Kuppel auch ohne Brand und ohne Krieg runtergeknallt.
Wow.
Also die Risse, deswegen ist ja auch saniert worden, mehrfach. Die Last war zu groß und Bär hat sich da auch ein bisschen vergaloppiert.
Hm.
Also man hatte einfach nicht das Wissen über die Lastabtragung, wie das alles funktioniert, die ganze Statik, damals, als er es gebaut hat. Aber es hat nicht so funktioniert, wie er sich das gedacht hat.
Und er hat es ja leider auch nie vollendet gesehen, nicht wahr? Weil er ja vorher gestorben ist.
Ja, genau. Aber weil du gerne ein bisschen Intrigen und Legenden haben wolltest.
Gerne.
Es gibt ja die Geschichte, dass er sich aus Verzweiflung vom Gerüst gestürzt hat.
Ach was, wirklich?
Ja, wirklich eine Legende.
Ach so.
Es gibt eine absolute Legende. Es gibt jemanden, der sich vom Gerüst gestürzt hat, der auch mit Bär zusammengearbeitet hat, aber der war pleite.
Ah ja, das hatte quasi nichts hatte mit dem architektonischen Leistung zu tun.
Und dann ist das irgendwie ein bisschen mit Bär verknüpft worden. Aber die Quellen sagen, dass Bär bettlägerig war in seinen letzten Wochen. Also der ist bestimmt nicht mehr aufs Gerüst geklettert.
Oh wei,
ja. Und es gab ja auch keinen Grund, also
Es war ja absehbar, dass es hält. Es ist ja nicht wie so eine Brücke, nicht wahr? Was wir dann wiederum aus anderen Geschichten kennen. Ne? Wenn die Statik, wo man wirklich abwarten muss, da ist ja dann eigentlich klar gewesen, dass
und
es
wie viel
hält.
Hat Bär wirklich gewusst, das wissen wir natürlich auch nicht, weil es ja keine Tagebücher gibt. Also auch wenn Thorsten Remus so salopp sagt, also er als Baumeister, er hätte keine Nacht mehr ruhig schlafen können. Und Bär natürlich auch schon gesehen hat, dass es Risse gab und Setzungen und dann Sachen verstärkt hat oder so. Ne?
Mhm.
Aber wie viel er geahnt hat, auf welch riskanten Terrain er sich da mit seinem Bau bewegt, das wissen wir einfach nicht.
Ah, Charlie, und wo du das gerade sagst, mir fällt ein, das ist ja nicht das allererste Mal in unserem Podcast Weltgeschichte vor der Haustür, dass wir über August den Starken reden, der sich so ein bisschen einmischt in die Geschichte und Architektur und wie was aufgebaut werden soll.
Genau, genau. Du spielst auf die Folge an über das Grüne Gewölbe als erstes öffentliches Kunstmuseum, das wir da hatten und wo August sich ja auch in die Architektur und in die Ausgestaltung eingemischt hat und da genaue Vorstellungen hatte, wie was präsentiert werden soll. Ja, August, wie gesagt, war nicht bloß nach außen hin ein Kunstliebhaber, er verstand auch wirklich was von Kunst und speziell von Architektur.
Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie auf mdrkultur.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Und für Anmerkungen und Vorschläge, Charlie?
Gibt es die Mailadresse weltgeschichte@mdr und da können Sie all Ihre Kritiken, Anmerkungen, Ideen uns schicken. Und wir werden dann schauen, was wir draus machen können.
Und in 2 Wochen gibt es die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.